Mein Thema heute heißt, Ursula, kannst du ruhig schon anzeigen, ja? Genau, mein Haus soll ein Bethaus sein. Das ist jetzt die zweite Folge. Ich habe am letzten Sonntag über Gebet gesprochen. Da habe ich mich an Elia orientiert. Und jetzt möchte ich über diesen Bibelvers sprechen. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Und meine Frage an euch, kennt ihr das, dass ihr plötzlich merkt, ihr könnt nicht beten? Das ging vielleicht vorher noch, aber auf einmal könnt ihr nicht beten. Beten bedeutet reden mit Gott, und das habe ich letztens beim Gebetsabend erklärt. Kommunikation bedeutet, wer weiß es noch, was bedeutet Kommunikation? Hat da jemand noch eine Erinnerung? Ist nicht einfach. Bedeutet hinhören, hinschauen, assoziieren und handeln. So, wenn wir jetzt an, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass der Elia gelernt hat, hinzuhören und zu erkennen, was soll er beten. Und wenn wir bedenken, Kommunikation, reden mit Gott, da reden wir zu Gott und Gott redet zu uns. Und ich habe mich bekehrt mit 19, weil ich gemerkt habe, ich rede mit Gott, aber er redet nicht zu mir. Und das hat mich unwahrscheinlich irritiert. Ich weiß zum Beispiel, als ich ganz klein war, da muss ich so 3-4 Jahre alt gewesen sein, da musste ich immer zu meinem Vater gehen und ihm sagen, was meine Mutter gesagt hat. Und mein Vater hat mir gesagt, was ich meiner Mutter sagen sollte. Also ich musste immer hin und her, weil die beiden immer Streit miteinander hatten. Also ich war immer der Bote. Und da habe ich gedacht, und wenn ich mit Gott spreche, dann spricht er nicht mit mir. Das ist ja, dann stimmt ja was mit der Beziehung nicht. Ist ja wie bei meinen Eltern, ne? Und das hat mich stutzig gemacht. Ich rede hier mit einem Gott jeden Tag und der spricht nicht mit mir. Wie ist das, wenn man mit jemandem zusammen ist, der nicht mit einem redet? Ist komisch, ne? Fürchterlich, finde ich. Mal, wenn der doof ist, ist das nicht so schlimm. Aber wenn man den mag, ist es schlimm. Ja? Und so müssen wir uns das vorstellen. Und ich habe mich dann bekehrt und sofort die Ohren waren raus. Also ich meine, die Ohrstöpsel waren raus. Und seit dem Tag, die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und hat sich das kolossal verändert. So, was blockiert uns, wenn wir beten wollen? Woran merkst du oder was merkst du? Du willst beten und es klappt nicht. Wonach passiert das? Habt ihr da mal schon mal nachgedacht? Wann kannst du nicht mehr beten? Oder was muss passieren, dass du danach nicht beten kannst? Also wenn man Dinge nicht in Ordnung gebracht hat, ja, Andrea? Wenn man sich schuldig fühlt, ja. Martina? Ja, okay. Wenn man also voll ist mit anderen Dingen. Was noch? Ja, Martina? Genau, Hass, Bitterkeit, ja. Sonst noch? Habt schon gute Sachen gesagt. Also es müssen nicht immer schlimme Sachen sein. Man merkt das immer nach einer Sommerpause. Da ist es immer ganz schwierig. Dann können viele nicht mehr so richtig reinkommen. Dann ist für jeden Pastor ist das immer schwierig, weil dann irgendwie auch eine geistliche Sommerpause war. Also es sind nicht schlimme Sachen unbedingt, die uns fernhalten von Gott. Es können ganz belanglose Sachen sein. Du beschäftigst dich tagelang, sage ich jetzt mal, mit deinem nächsten Urlaub. Du beschäftigst dich nur mit deiner Prüfung, ja, oder auch du willst dir ein neues Fahrrad oder ein neues Handy kaufen und du beschäftigst dich die ganze Zeit, guckst ein Projekt nach dem Prospekt nach dem anderen und konzentrierst dich wirklich nur auf diese Sache. Jetzt heißt es hier in Lukas 19, Vers 45, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Das ist jetzt Matthäus, ich habe in Lukas 19, Vers 45. Und interessant ist, dass es im Alten Testament auch nochmal vorkommt. Immer wenn es im Alten Testament vorkommt und im Neuen Testament kommt, dann heißt es, dass es wirklich ernst ist. Ja, wie genauso wie dieser Bibelvers, du sollst Vater und Mutter ehren, das kommt im Alten Testament vor und im Neuen Testament, das heißt, das müsst ihr euch merken, das ist wichtig. In Jesaja 56, Vers 7, da spricht Gott zu dem Volk Israel: Sie werde ich zu meinem heiligen Berg führen, sie dürfen meinen Tempel betreten und sich an diesem Ort des Gebets von Herzen freuen. Sie dürfen auch auf meinem Altar Brand- und Schlachtopfer darbringen und ich werde ihre Opfer annehmen. Denn mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebetes sein. Also hier steht nichts davon, naja, es wäre schön, wenn, es soll. Wenn wir Eltern den Kindern sagen, du sollst, dann ist da nicht viel Freiheit da, ne? Dann ist es ernst, ja? Und wir sehen das auch hier in dieser Folie. Also Jesus war auch richtig sauer, ne? Der hat ja richtig, also mit Energie die Leute da rausgetrieben, diese Räuber. Das war ihm ernst. Und ich habe mich immer gefragt, was heißt dieser Bibelvers in der heutigen Zeit? Als wir in New York waren, in der Gemeinde von David Wilkerson, die meisten von euch kennen ihn, große Gemeinde, da ist es so, da ist die Bühne unten und dann geht da so eine Empore hoch und die Leute schauen also alle auf die Bühne und die Pastoren, die Leiter, die knien vor dem Gottesdienst alle und beten. Und wir machen das vor dem Gottesdienst unten im Keller. Aber es ist schon eine tolle Sache, wenn du reinkommst im Gottesdienst, du traust dich gar nicht zu erzählen, weil unten die Pastoren knien und beten. Finde ich sehr vorbildlich, finde ich sehr schön. Also alle sind herzlich eingeladen. Morgens um 9:30 treffen wir uns hier unten im Keller zum Gebet. Voraussetzung ist immer nur, dass du betest und nicht zuschaust. Manche stehen nur da und gucken zu, das ist nicht erlaubt, sondern nur Leute, die beten. Ja, aber dann bist du herzlich eingeladen. Also tatsächlich ist es so, dass die Gemeinde manchmal nicht ein Ort ist, wo gebetet wird, sondern wo Geschäfte gemacht werden. Was sind denn das für Geschäfte, die in der Gemeinde laufen? Was habt ihr für eine Idee? Ja, was könnte das noch sein? So eine Räuberhöhle als Gemeinde, so wo Geschäfte gemacht werden? Habt ihr eine Idee? Okay, ja, Anerkennung geben, ja, richtig? Ja? Richtig, ja? Und dann komme ich groß raus, wenn die erstmal sehen, wie gut ich bin, dann werde ich befördert und so weiter. Was noch? Mit falschen Motiven, ne? Mit falschen Motiven. Ja, danke. Ja. Ist nicht okay? Ja, okay. Ja, noch was ganz wichtig, weil das läuft in vielen Gemeinden so. Es geht gar nicht um Gott. Es ist ein Haus des Geschäftemachens. Ja? Ja, Wichtigtuerei. Ja, also es gibt Leute, die gehen wirklich in die Gemeinde, um Kunden zu sammeln. Ja, hier kriege ich Kunden, ne, für meinen Betrieb oder hier werde ich gesehen. Ja, also wie gesagt, sie wollen groß rauskommen. Ich will entdeckt werden. Manche gehen auch in Gemeinden, weil sie einen Partner suchen. Das gibt's auch. Ja. Oder auch Beziehungen suchen. Ich habe auch in der Beratung schon manchen eine E-Mail-Adresse weitergegeben, eine Webseite weitergegeben, weil die Beziehung suchten. Ist ja auch nicht so schlimm. Die waren gar nicht gläubig, diese Leute, ja. Oder man geht in die Gemeinde, weil man einen Babysitter braucht, ne? Also sie suchen nicht wirklich Christus, sondern wollen Geschäfte machen. Und ich kenne Kollegen, die gehen in mehrere Gemeinden, nur damit sie Kunden bekommen. Ne? Jetzt will ich Ihnen aber nicht einreden, dass Sie keine Gottesbeziehung suchen, aber man nutzt die Gemeinde, wo viele Leute sind, um Geschäfte zu machen. Aber es gibt für diese Bibelstelle noch eine andere Auslegung, da möchte ich gerne jetzt darauf hinweisen. Es geht an dieser Stelle auch um den inneren Menschen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, auch wenn wir uns manchmal nicht so fühlen, aber wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und wie sieht es in deinem Tempel aus? Sieht es so aus? Und manchmal haben wir unseren Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht. Meine Mutter hat immer gesagt, hier sieht es aus wie in einer Räuberhöhle. Und das merkt man manchmal nicht, wenn man sein Herz zu einer Räuberhöhle gemacht hat. Wir haben jetzt wieder 7 Tage Exerzitien gemacht und Wir kommen ja aus Grefrath. Grefrath ist ein Ort, wo es langweilig ist. Ich muss sagen, da ist, wer da hinkommt, der sagt, ist es hier still. Ja, so. Also meine Kinder, die sagen immer, was ist das hier? Langweilig und leise. So. Und aus diesem langweilig und leise gehen wir in die Exerzitien. Und wenn du 7 Tage lang mindestens 3 bis 4 Stunden im Gebet bist und dann kriegst du ja Hausaufgaben und beschäftigst dich nur mit Gott, du merkst erst, wie laut das da drinnen ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also für einen Grefrather kann man sich das nicht vorstellen. Aber da hast du erst mal gemerkt, wie laut das ist. Wir merken das gar nicht. Wir leben oft so ein lautes Leben, dass wir diese Räuber- und Störenfriede in uns gar nicht wahrnehmen. Und damit Gott, der Heilige Geist und Jesus in dir wohnen können, müssen wir diese Räuber in uns entdecken und entlarven. Wie könnte denn so eine Räuberhöhle aussehen? Was könnte denn da so drin sein? Da fordere ich euch jetzt ein bisschen. Stell dir mal vor, das ist jetzt dein Herz. Was könnte denn da so als Räuber da drin sein? Habt ihr so eine Idee? Hass, okay. Neid? Ja, Ego? Ja, Ego? Argwohn, ja. Noch was? Bitte? Gier, sehr gut. Ja, weiter? Angst, ja, sehr gut. Noch was? Stolz? Noch was? Viele Beschäftigungen. Mach's mal kurz. Okay, mach viel Beschäftigung. Ja, Anja? Selbstmitleid? Noch was? Machtsüchtig? Ihr habt auf meine Folie geguckt, ja? Ratlosigkeit? Ja, okay, mache ich Fragezeichen? Ja? Ja? Depression, ja. Mache ich mal in diese Richtung. Depression, ja. Hochmut, ja. Stolz hatten wir schon, ja. Hoffnungslosigkeit, ja, das geht da in die Richtung, ja. Hoffnungslosigkeit, ja. Martina? Zu Ego. Vorstellung, ja. Ja, noch was? Eine Sache noch? Kontrollsucht, ja. Also ihr seht, während wir Gott anbeten, ist da eine Menge in uns drin, was Gott mit anbeten will. Ich habe euch das mal aufgeschrieben, so ein bisschen. Und ihr seht, Habsucht, Ego, Ängste, Kritiksucht, Macht, hattet ihr schon gesagt, Esssucht, das ist ein ganz wichtiges Thema, Stolz, Heuchelei, da komme ich gleich noch drauf, Eitelkeit, Erfolgssucht, ne? Also diese Dinge, das sind jetzt nur so ein paar, da gibt es bestimmt noch 4-mal so viel. Und da solltet ihr mal in euch hineinhören, was tobt denn da in euch? Die Folge von einer Räuberhöhle ist, dass es innerlich in unserem Herzen ganz laut ist. Und wir hören den Heiligen Geist nur gemäß unserer Gesinnung. Also das, was da drin ist, bestimmt, was wir von Gott hören. Ja, das müssen wir uns bewusst machen. Das, was in dir drin ist, an Räuberhöhle, bestimmt, wie und was du hörst von Gott. Wir hatten das beim letzten Mal besprochen, dass es wichtig ist, dass wir hörend beten, wie der Elia das gemacht hat. Wenn du fleischlich bist, dann die Folge ist der Tod. Bist du geistlich gesonnen, ist es Leben und Frieden. Und sobald wir diese räuberischen Dinge in unserem Herzen entdecken und rausschmeißen, dadurch, dass wir unsere Sünden bekennen, ja, dann wird unsere Seele wieder zu einem Tempel Gottes, in dem die Wahrheit und der Geist Gottes lebt. Als ich letztes Jahr, das habe ich euch schon mal erzählt, da war ich das erste Mal auf Exerzitien Und dann hatte der Professor mir gesagt, Henny, jetzt nimmst du mal diesen Bibelvers, hat er mir eingegeben, und dann gehst du in so eine bestimmte Höhle rein, das ist eine schöne, sehr schöne Höhle, und meditierst über diesen Bibelvers. Und dann macht er die Truhe auf und sagt, hier ist eine Packung Tempotaschentücher, die wirst du brauchen. Und dann bin ich da hingegangen, war so vor Gott. Und tatsächlich, ich brauchte auch die Tempotaschentücher und so weiter. Und während ich da so sitze vor Gott, sitzt neben mir ein Vogel, ist jetzt nicht so appetitlich, aber der hat die ganze Zeit, während ich da im Gebet war und vor Gott geweint habe, hat der gekotzt und gemacht. Also vorne raus, hinten raus, alles. Es hat mich so gestört. Ich sage, jetzt sitze ich hier vor Gott und der, es war laut. Ich dachte, das ist ja aber jetzt störend. Und ich wollte jetzt nicht wegen dem Vogel. Die Sonne beschien mich so, das war richtig schön. Also tolle Gegend. Wegen dem Vogel wollte ich jetzt nicht gehen. Aber die ganze Zeit. Und erst später habe ich verstanden, dass Gott da durch den Vogel zu mir geredet hat. Henny, kotz es aus. Kotz es aus. Alles Böse, was man über dich ausgesprochen hat. Die ganzen Lügen, die da sind. Kotz es aus. Raus damit. Die ganzen negativen Gedanken. Alles Böse raus, ja. Habe ich erst leider später verstanden, aber jetzt habe ich es verstanden. Diejenigen, die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Das haben wir letztes Mal besprochen. Sie werden diese kleine Wolke am Himmel entdecken. Denn Gott, während wir beten, schickt er uns Signale. Und wer sind diese Menschen, die jetzt im Tempel verkaufen und kaufen? Und das ist jetzt das Entscheidende. Es sind diejenigen, die tatsächlich Befriedigung erfahren in diesen Dingen. Das ist das Gefährliche an der Sache. Sie erleben Befriedigung in diesen Dingen. Und denk mal drüber nach, was befriedigt dich wirklich? Bevor manche an Gott denken, dann träumen sie innerlich von anderen Befriedigungen. Das kann das Essen sein. Ja? Also ich weiß von manchen Christen, wir hatten ein Gespräch mit so einem Ehepaar, Essen, ganz wichtig bei denen, und mitten im Gespräch, plötzlich fängt der Mann an zu weinen und sagt, es ist so schrecklich, ich habe nie wieder Sex mit meiner Frau, geht nicht. Und dann sagt sie, ja, für ihn ist auch das Essen das Allerwichtigste, Christen. Ja? Gerade wenn man älter wird, hat das Essen einen immensen, ich sag mal, eine Befriedigung für viele. Ja? Oder auch Freizeit. Ja? Man sitzt zwar im Gottesdienst, aber denkt schon innerlich, naja, wenn der fertig ist, dann mache ich das und das und das. Ja? Es geht um die Befriedigung, die du dir holst. Und damit entweihen wir den Tempel Gottes. Und der Heilige Geist zieht sich zurück. Und damit wird auch der Frieden im Menschen hinausgezogen. Ja? Wir werden entfriedet. Da. Ja? Der Professor Dr. Reimer, den kennt ihr sicherlich alle, er ist Professor der Missiologie. Und er hat was Interessantes gesagt. Er sagte, wir leben in einer Zeit der Doppellebigkeit. Wir wissen, wie wir uns gesellschaftlich und gemeindlich benehmen und reden müssen und akzeptiert werden. Aber in uns leben wir etwas anderes und das leben wir im Internet aus. Wir geben einen anderen Namen im Internet ein, anonym, als unseren und leben dann nochmal das aus, was tief in uns ist. Ein Doppelleben. Und die Folge davon ist Identitätsverlust. Und wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Und das führt zu ganz tieferen Verunsicherungen und man zieht sich dann innerlich zurück. Er nennt das Privatisierung. Immer mehr ziehen wir uns zurück. Äußerlich sind wir in der Gesellschaft oder auch in der Gemeinde, aber innerlich ziehen wir uns zurück. Das führt zu Depressionen und Selbstmordgedanken. Also guck mal, führst du ein Doppelleben? Und die Bibel sagt, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Jesus bewahren. Frag dich mal, wonach trachtest du tief in deinem Herzen? Das ist manchmal gar nicht so schnell zu entdecken. Wie sieht dein Tempel aus? Ist es eine Räuberhöhle oder regiert der Friede Gottes in dir? wenn unsere Gesinnung die gleiche ist, die in der Welt ist, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir innerlich zerrissen sind. Ja? Und wenn wir wirklich wollen, dass Gott in uns wirkt, dann, und wenn wir wirklich seinen Frieden haben möchten, dann geht es darum, dass wir wirklich trachten nach Gott und nicht nach materiellen Dingen. Das ist leicht gesagt, aber in der heutigen Gesellschaft weiß ich, dass die Versuchungen groß sind. Ich würde uns beide jetzt überhaupt nicht als materialistisch ausgerichtet sehen, aber ich habe jetzt auch mal gemerkt, da kommen auch Versuchungen auf mich zu. Ihr wisst, wir haben ein Wohnmobil und ich finde, wir haben das Beste, was es gibt. Wolfgang, du darfst jetzt nicht widersprechen. Ja? Ich bin ganz begeistert davon. Aber dann stand da vor uns, auf einmal stellt sich vor uns ein Hümer. Du hast ja auch einen Hümer, ne? Also der war schön. Der war schön. Und dann, wir sind sehr einfach, sag ich mal, wir haben nicht so viel, also Stühle und das Nötigste haben wir dann so vor uns. Aber der hatte alles, Teppich und Lampions, die richtige Tischdecke zum richtigen Stuhl, einen tollen Anhänger mit so einem Roller dabei, alles schön. Hümer. Besser als, Hümer ist ein guter, wir haben den anderen. Aber da habe ich für ein paar Minuten gedacht, oh, wäre auch schön. Kennt ihr sowas? Eigentlich sagt man, ich habe alles, aber dann kommt da so eins vor die Füße. Ich denke, ist das jetzt Reden Gottes? Nein, es war nicht Reden Gottes. Ja, aber alles, was uns von Gott wegbringen muss, möchte, das können wir trainieren. Dass wir sagen, nein, brauche ich nicht. Wir haben dann auch gesagt, nein, brauchen wir nicht. Unser ist auch schön. Ja? Und ich finde das so toll am Paul, da kann man wirklich von lernen. Der Paul lebt es wirklich. Er sagt, die Umstände dürfen mein Leben nicht bestimmen. Ich gehe meinen Weg. Und wenn ich ihm dann gesagt habe, Paul, wenn du bei uns übernachtest, du mit deiner Arthrose die Treppe hoch, er muss dann bei uns eine Treppe hoch, um dann da zu schlafen. Ich sage, können wir dir das zumuten? Habe ich schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Und er sagte, hör mal, ich wollte den Märtyrertod sterben, dann werde ich doch die Treppe hochschaffen mit meiner Arthrose. Der lässt sich nicht abhalten. Er geht den Weg mit Gott. Klasse, finde ich das. Ja, er hätte auch sagen können, nee, also das geht nicht, wir müssen ein Hotelzimmer nehmen und so weiter. Ja, also wir können wirklich dahin kommen, dass Gott uns wichtiger ist als alles. Denn je intensiver wir auf Gott ausgerichtet sind, desto mehr erleben wir seinen Frieden und Freude. Du bist nicht der Sklave von Mammon und auch nicht von anderen Dingen, sondern wir sind zur Freiheit berufen. Und Satan möchte alles tun, um dich zu versklaven. Und erst wenn wir all diese Dinge rausgeschmissen haben, die müssen wirklich die müssen alle raus, diese Dinger, wenn wir sie rausgeschmissen haben. Dann können wir hörend beten. Und alles andere ist verkrampftes Christsein. Man kann Christsein erlernen, aber das ist dann verkrampftes Christsein. Das kann ich niemandem empfehlen. Ja? Selig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und natürlich werden wir jeden Tag zugemüllt mit Dingen, die wir kaufen sollen, die wir lesen sollen und ausprobieren sollen. Und nächstes Jahr ist es wieder alles widerrufen, brauchen wir es wieder nicht. Jeder will uns beschäftigen mit Nebensächlichkeiten. Ist euch das auch schon aufgefallen, wenn man in den Briefkasten guckt, was wir da alles lesen sollen? Das ist unwahrscheinlich, ja? Und wir reagieren ständig auf all das, was sich bewegt. Und wenn der Nachbar das hat, dann meinen wir müssen das auch haben. Ja? Aber die Bibel sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und ich habe mich fest entschlossen, wir beide haben uns fest entschlossen, wir wollen uns nicht von Nebensächlichkeiten aufhalten lassen. Ja? Und ich lese nicht jede Zeitung. Ich lese auch nicht jede Modezeitschrift, die es da so geht. Und ich muss auch nicht jede Reklame schauen. Ja? Und ich höre auch nur ab und zu Musik. Ich muss nicht jede Musik kennen. Und ich will mich nicht zumüllen mit dem, was jeden Tag auf mich einströmt. Ich fand das im Kloster schön, diese Freiheit der Armut. Also hat was, ja. Es darf auch mal schlicht sein, auch kleidungstechnisch, automäßig oder so. Und ich muss auch nicht immer mitreden können. wenn dann in den Nachrichten wieder gesagt wird, ja, weltweit bekannt, ein Schauspieler oder so, dann sitzen wir da immer und sagen, oh komisch, den kennen wir gar nicht, ne? Schon wieder gestorben. Ja? Also weltweit bekannt, ich kenne ihn nicht. Ich muss nicht alle kennen, ja? Ich kenne kaum Filme. Ich habe den Paul mal gefragt, Paul, du bist auf Facebook. Sag du, ich habe noch nie auf Facebook geguckt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wir müssen nicht immer alles mitkriegen. Aber der Mann ist voll Heiligen Geistes. Ja. Wer sich als Tempel Gottes weiß und wer merkt, dass Gott in ihm wohnt, dadurch, dass er Lieder singt, Gedanken bekommt von Gott, dass er inneren Frieden hat, der achtet ganz genau darauf, was er in sich hineinlässt. Ja. Ich rede nicht davon, dass wir uns von der Welt abschotten sollen. Gar nicht, sondern wir sollen auch unseren Horizont erweitern. Wir hatten jetzt den Schornsteinfeger bei uns und wir haben so eine neue Heizung bekommen. Und ich habe gesagt, ich möchte sehen, wie sie das machen da mit dem Rohr durch den Schornstein da. Und das war richtig spannend. Also dieses schon neugierig sein und sagen, ich will meinen Horizont erweitern, ich will dazulernen. Aber wenn wir darauf achten, dass das Äußere uns nicht entfriedet. Ja, das Äußere darf uns nicht entfrieden. Dann haben wir Zugang zu Gott. Wenn die äußere Welt lauter wird als die innere Welt, dann müssen wir was unternehmen, dann müssen wir die Räuber rausschicken. Ja? Und erst dann, wenn wir diese Räuber rausgeschickt haben, dann haben wir einen tiefen Frieden. Und je mehr wir Göttliches in unserem Tempel haben, desto weniger Platz ist für die Räuber. Und dann kommt sowas rein. Vision, Klarheit, Talente, Standfestigkeit, Friede, Gelassenheit, Energie. Das ist ganz wichtig, Freude. Und wir wissen, wer wir sind. Aber wir entscheiden, lassen wir den Räuber rein oder nicht. Und ich möchte jetzt damit schließen und einfach, dass ihr mal in euch hineinhört, bevor wir das Abendmahl nehmen. Das Abendmahl ist nicht einfach nur so ein Ritual. Das Abendmahl ist schon etwas, dieses, du bist der Herr in meinem Leben. Auch in meinem Herzen, nicht nur im Kopf, sondern in meinem Herzen. Und können wir ein bisschen inspirative Musik hören, dass du einfach eine Zeit jetzt nimmst vor Gott und sagst, Herr, zeig mir meine Räuber. Ich bin da schon seit längerem dabei, dass ich Gott bitte, mir meine Räuber zu zeigen. Zeig mir meine Räuber, ich will sie rausschicken und danach werden wir das Abendmahl nehmen.